Guten Morgen. Vorher zu klatschen bringt mich ziemlich unter Erfolgsdruck. Kannst du mal die erste Folie auflegen, bitte? Danke. Wer jetzt dieses fröhlich Bunte da drüben nicht sehen oder lesen kann, für den wäre das der geeignete Augenblick, sich einen Platz zu suchen, von dem aus er das kann. Nach dem Kinderdienst, Auszug der Mitarbeiter ist jetzt da drüben einiges frei. Also wer das nicht sehen oder lesen kann, der ist herzlich eingeladen, umzuziehen. Ich möchte mich also heute beschäftigen mit dem Aufbau des Menschen. Da drüben diese fröhlich bunten Blasen oder Ovale, da stehen verschiedene Dinge drin, die in der Bibel vorkommen und die verschiedene Aspekte des Menschen beschreiben. Und ich möchte darauf eingehen, was die bedeuten biblisch, wie die zusammenhängen und was das für uns dann in der Praxis bedeutet. Da stehen Dinge drin wie Leib oder Gefühle oder der Mensch hat einen Willen, er hat ein Herz. Es kommt einiges vor zum Thema Fleisch, zum Thema Selbst, Seele oder menschliches Wesen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, wie Gott den Menschen gemacht hat. Wir werden das wahrscheinlich nicht richtig verstehen, denn der Mensch ist zum Bilde Gottes geschaffen. Und wenn wir das Original nicht verstehen, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir auch nicht verstehen, wie das Bild davon gemacht ist. Aber wir versuchen es zumindest. Warum ist das irgendwie eine akademische Spinnerei, so eine theoretische Übung, etwas, ohne das man auch leben kann? Ich denke nicht. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, zu verstehen, wie Gott uns gemacht hat. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wenn wir nicht wissen, was sich hinter diesen Begriffen in der Bibel verbirgt, dann können wir die Bibel nicht verstehen. Wenn wir jedes Mal, wenn wir Herz lesen, eine völlig falsche Idee in unserem Hinterkopf haben, was Gott damit meint, dann werden wir auch nicht verstehen, was Gott damit tatsächlich sagen will. Ja? Wir werden Schwierigkeiten haben zu wachsen. Kannst du mal die zweite Folie auflegen, bitte? Das ist so ein typisches Beispiel dafür, drei Bibelstellen. Johannes schreibt, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Paulus schreibt im Korintherbrief, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und Paulus schreibt, ich habe das etwas zusammengefasst, ich will das Gute, ich kann es aber nicht vollbringen. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Mir, der ich das Gute tun will, dem hängt das Böse an. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem dem Tod verfallenen Leib? Das heißt, zwei Bibelstellen sprechen davon, dass der Mensch, wenn er Christ ist, nichts Böses tut, keine Sünde tut. Und in einer Bibelstelle sagt Paulus, der zu diesem Zeitpunkt definitiv Christ war, ich kann nicht, ich will das Gute tun. Was tue ich? Das Schlechte. Wenn wir nicht verstehen, wie der Mensch gemacht ist, dann stoßen wir bei solchen Sachen in der Bibel auf ganz, ganz große Schwierigkeiten. Wir werden uns nachher damit wieder beschäftigen, mit diesen Bibelstellen. Kurz gesagt kann man das ausdrücken, wenn man die Gebrauchsanweisung für den Menschen nicht versteht, dann hat man es schwer, ihm zu helfen oder auch selbst richtig damit umzugehen, mit all dem, was Gott einem so gibt. Man könnte ein Beispiel anführen, wenn ich hier aus dem Fenster springe, dann schlage ich unten auf und bin höchstwahrscheinlich verletzt oder tot. Das liegt daran, dass ich die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt nicht beachtet habe. Und genauso geht es vielen Christen. Sie leben, aber sie haben Schwierigkeiten, geistlich zu wachsen. Sie kommen aus manchen Sachen nicht raus und das, weil sie die Gesetzmäßigkeiten, wie Gott sie gemacht hat, nicht verstehen. Das ist also der Hintergrund, warum ich mich damit beschäftigen möchte. Also, vom Aufbau des Menschen. Fangen wir mal einfach und mit dem, was offensichtlich ist, an. Der Mensch hat einen Leib. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe mir ein paar Bibelstellen rausgesucht, versucht, bei den Dingen, über die ich spreche, völlig zu vergessen, was ihr so im Hinterkopf habt. Und hört einfach mal, wie wird in dieser Bibelstelle das Wort Leib gebraucht. Es ist also so, dass ich diese Bibelstellen grob aus dem Zusammenhang gerissen habe und mir ausgedruckt habe. Etwas, was ich normalerweise nicht mache, aber mir geht es eigentlich nur darum, wie wird dieses Wort hier gebraucht. Am siebten Tag soll er alle seine Haare abscheren auf dem Kopf, am Bart, an den Augenbrauen, dass alle Haare abgeschoren seien und soll seine Kleider waschen und seinen Leib mit Wasser abwaschen. Leib abwaschen, also rein die äußerliche Hülle. Als nun Abner nach Hebron zurückkam, andere Bibelstelle, führte ihn Joab im Tor zur Seite, um heimlich mit ihm zu reden, und stach ihn in den Leib, dass er starb. Ja, also das ist Leib. Leib ist die äußere fleischliche Hülle. Das biologische, in meinem Fall ungefähr, so wie ich hier stehe, 70 Liter Wasser, 15 Kilo Kohlenwasserstoffe, also ungefähr das, was Benzin ausmacht, dann ein paar Kilo Calciumphosphat, eignet sich sehr gut als Dünger. All das, was hier so äußerlich vorhanden ist, Salze, das ist der Leib. Was ich auch machen werde, oder versuchen werde heute, das ist ein paar Dinge zu erklären, die falsch sind in unserer Denkweise. Aus der Geschichte raus oder aus dem Sprachgebrauch. Was falsch ist, ist, wenn man Fleisch hört, an den Leib zu denken. Ja? Es gibt nicht viele unter den Christen, aber einige denken immer noch, wenn sie in der Bibel lesen, Fleisch und Geist widerstreiten einander, die denken, das wäre rein das hier, ja, dieses biologische Fleisch, das man anpacken kann. Das stimmt nicht. Das Fleisch ist unsere alte, sündige, dem Leben Gottes entfremdete Natur. Im ewigen Widerstreit gegen Gott und manipuliert von den Mächten dieser Welt. Es drückt sich aus durch Gefühle, Gedanken, Vernünfteleien, die gegen das sind, was Gott sagt. Also das Fleisch, das ist alles, was im Menschen gegen Gott widerstrebt. Im Galaterbrief steht, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander. Römerbrief steht, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag es auch nicht. Die fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Okay, könnt ihr mit der Definition leben? Fleisch, das ist alles am Menschen, was Gott widerstrebt. Ja, gut. Gott sagt, wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann werden sie ein Fleisch sein. Heißt das, dass sie all ihre negativen Sachen zusammenlegen und jetzt noch böser sind? Ja. Das ist eins der Probleme, dass diese Begriffe zum Teil unterschiedlich gebraucht werden. Fleisch im Neuen Testament ist immer dieses, was den Menschen ausmacht und was Gott widerstrebt. Aber Fleisch im Alten Testament ist zum Teil einfach der Leib plus Gefühle, plus Gedanken, plus irgendwas. Also etwas, was über den Menschen hinausgeht. Bei der Eheschließung werden Mann und Frau auch nicht nur, keine Kinder da, gut, biologisch eins, sondern das geht weit drüber raus. Das ist also eine seelische Einheit, das ist eine geistliche Einheit und dass etwas mehr dabei ist, das ist in dem Begriff Fleisch enthalten. Wenn ich jetzt so Kategorien mache und Baukästchen aufbaue, lasst euch nicht dazu hinreißen zu denken, es wäre wirklich so getrennt. Ist klar, der Mensch ist ein komplexes Wesen. Das hat alles einzelne Aspekte, die miteinander zusammenhängen. Zum Thema Fleisch noch eine Anmerkung. Ganz interessant ist, dass Paulus im Kolosserbrief schreibt, Religion kann eine fleischliche Übung sein. Das heißt, wenn ich bete, wenn ich glaube, ich stehe vor Gott und bete ihn an, wenn ich mich an alles halte, dann kann das trotzdem eine rein fleischliche Übung sein. So viel zum Thema Leib und Fleisch. Wenden wir uns mal vertrauensvoll der Seele zu. Ich lese wieder ein paar Bibelstellen vor. Mach mir ein Essen, wie ich es gerne hab, bring's mir herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne. Sie sprachen untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte. Nun ist meine Seele matt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzer Seele und von ganzem Herzen suchen. Die Söhne der Silpa, die Laban seiner Tochter Lea gegeben hatte, sind diese, sie gebar Jakob, 16 Seelen. Die Seele des Volkes war erbittert. Meine Seele ist erschrocken, meine Seele ist fröhlich. Meine Seele ist stille. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Ich sage zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen Vorrat für viele Jahre. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und dann der Klassiker, das Wort Gottes ist lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. So, damit ist alles gesagt, oder? Was ist die Seele? Vorschläge? Jetzt was laut, bitte. Wille, Gefühle, ja. Verstand. Also eigentlich alles, was so wir als Persönlichkeit bezeichnen, das kann man sagen, das ist die Seele. Ich habe diese vielen Bibelstellen vorgelesen, um auch da zu zeigen, der Begriff Seele, der wird unterschiedlich gebraucht in der Bibel. Mal als reine Zähleinheit, oh ja, das sind 16 Seelen. Mal als Ausdruck für, meine Seele ist in Angst. Das heißt, verschiedener Gebrauch. Alles, was mit der Außenwelt in Verbindung steht, was wir als Persönlichkeit werden. Kannst du mal die nächste Folie, dritte, auflegen? Wenn man den Menschen so als Block darstellt, Leib ist also ein Bereich, die Seele ist ein zweiter Bereich, in dem Verstandesdinge vorkommen, die einen Willen hat, in dem Gefühle vorkommen. Und der Geist ist der dritte große Bereich. Es gibt eine Irrlehre, die Seele sei das, was im Menschen gefangen ist, und wenn der Mensch stirbt, geht die Seele zurück zu Gott. Wer kennt das? Ja, genau. Das ist eine Irrlehre. Wenn man in der Bibel durchliest, was ist Seele, dann kommt man auf ganz andere Dinge. Und das bringt mich auf ein Problem. Wenn wir zu Gott kommen, als Nichtchristen, und uns bekehren, was bringen wir dann mit? All diese falschen Vorstellungen. Ich brachte eine ganze Menge merkwürdiger Dinge mit aus dem katholischen Glauben. Jeder Mensch ist sehr geprägt in diesem Bereich. Ja? Der Verstand schreit, aber ich kann doch alles erklären. Ich bin der Chef, ich weiß, wo es lang geht. Ja, wir leben in einer rationellen Welt und ich weiß ganz genau, Gott brauche ich eigentlich nicht. Der Wille sagt, alles, was mir dient. Ja, ich will. Und die Gefühle sagen, ich will Schmerz vermeiden, ich will Böses vermeiden, ich will Schlechtes vermeiden, ich will mich wohlfühlen. Ich will, dass es mir gut geht. Ja? Das ist so, der Mensch, der Gott nicht kennt, in seiner Einstellung, ein bisschen überzeichnet vielleicht, aber was uns klar sein muss, ist, in dem Augenblick, wo ein Mensch zu Gott kommt und sich bekehrt, hat er diese Bereiche noch genauso, wie er sie vorher hatte. Er hat immer noch im Verstand, dass ich kann alles erklären, er hat seinen Willen, er hat seine alten Gefühle, die Gefühle sind von daher ein sehr schlechter Ratgeber, und er hat diese ganzen Irrlehren, die vorher ihm beigebracht wurden, diese falschen Dinge, die hat er noch bei sich. Gut, werfen wir einen Blick auf den Geist des Menschen. Kannst du mal die nächste Folie auflegen? Ich habe mal versucht, das so ein bisschen schematisch darzustellen. Dieser runde Kreis in der Mitte, das ist der Leib. Die Seele ist also alles, was horizontal wirkt, was mit der Welt in Verbindung steht, was die Umgebung beeinflusst. Die Welt wirkt auch auf meine Seele ein. Der Geist ist entsprechend das, womit ich mit Gott Verbindung aufnehmen kann oder auch mit der Gegenseite, mit der geistlichen Unterwelt. Der Geist ist der unsichtbare Teil des Menschen, Stichwort innerer Mensch. Der Geist ist auch beim unerretteten Menschen da, aber er ist unterjocht. Er wird bei der Wiedergeburt mit neuem Leben erfüllt. Er ist der Wohnort Jesu. Wir werden uns mit dem Geist heute nicht allzu viel beschäftigen, nur eine ganz wichtige Sache, nämlich eine sprachliche Verwirrung. Geistig und geistlich sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Kannst du mal zurück zur letzten Folie? Danke. Geistig ist der Bereich des Verstandes. Geistesarbeiter ist jemand, der einen guten Verstand hat und den einsetzt. Geistlich ist eine völlig andere Gegend meiner Persönlichkeit, nämlich der Geist, der mit Gott in Verbindung steht. So, machen wir mal einen kurzen Zwischenstand. Leib, Seele, Geist. Seele besteht aus Verstand, Willen und Gefühlen. Wir hatten verschiedene Irrtümer angesprochen. Leib ist nicht gleich Fleisch. Die Seele ist nicht das, was zu Gott geht, wenn wir sterben, sondern alles, was horizontal mit der Welt Verbindung hat. Und das, was geistlich ist, das heißt nicht geistig. Da gibt es also Unterschiede. So, nächste Frage. Was ist das Herz des Menschen? Ich meine, das kommt ja hier jetzt noch nicht so unbedingt vor. Vorschläge? Bitte? Aus dem Herzen kommt das Leben hervor. Die Bibel zu zitieren ist immer gut, da kann man nie falsch liegen. Aber in diesem Bereich hier, in diesem, ist das Herz jetzt eine Funktion des Leibes? Oder ist das Herz im Bereich der Gefühle oder ist das Herz was Geistliches? Sitz der Seele ist das Herz, ja? Ja. Sehr gut. Das Sitz der Seele, Gesetz reingeschrieben, das Leben kommt daraus hervor, geht alles genau in die richtige Richtung. Auch da lauert wieder so eine kleine Falle aus unserem Vorleben. Herz setzt man in der Welt mit Gefühlen gleich. Das ist eine Herzensangelegenheit. Ja? Ja. Ja, das ist diese Herzschmerzromane, all diese Dinge, das glauben wir aber erstmal, wenn wir ins Reich Gottes kommen, das wäre das Herz des Menschen, ja, das wäre so seine Gefühlswelt. Und wenn wir dann in der Bibel lesen, irgendwelche Dinge über das Herz, dann denken wir uns, ja, oh, das Herz, da müsste ich ja Gefühle vorbringen in dieser Richtung. Und das kann nicht funktionieren. Wie gesagt, wenn wir nicht verstehen, wie der Mensch gemacht ist, dann tun wir uns schwer zu wachsen und auch anderen zu helfen. Stellt euch mal jemand vor, der ein defektes Auto hat. Und was bei ihm defekt ist, ist die Benzinpumpe. Und diese Benzinpumpe, die muss repariert werden. Aber er hat dummerweise nur einen Automechaniker, der was versteht von Elektronik. Ja? Der tauscht ihm erstmal alle Sicherungen aus. Geht immer noch nicht. Naja, dann tauscht er ihm noch die Zündspule aus, weil schließlich läuft der Wagen ja nicht. Ja? Und so weiter. Das Problem ist, das Auto wird nicht laufen. Der Mechaniker wird so vorgehen, weil er sagt, bei mir hat das auch geholfen. Ich kenne mich aus damit. Ja? Also das. Und in einer ähnlichen Situation sind wir, was den Menschen betrifft, auch häufig. Wir wissen nicht, wie diese Dinger funktionieren und arbeiten dann eher nach dem Prinzip, bei mir hat es auch geholfen. Also nach dem Prinzip, das ist die Gebrauchsanweisung. Da steht garantiert drin, wie es funktioniert. Okay, ein paar Stellen zum Herz des Menschen, eben weil es nicht dieses Herz-Schmerz-Schmalz-Organ ist. Das Herz kennt Gedanken. In den Sprichwörtern steht, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg. Oder im Prediger, da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu laben. Das Herz kennt Gefühle. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, mein Herz ist in Angst. Die Tochter Sauls sah zum Fenster hinaus und verachtete den König David in ihrem Herzen. Es kennt Absichten. Warum hast du dir das in deinem Herzen vorgenommen? Ein jeder gebe, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Das Herz kennt Entscheidungen. Wenn aber dieser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, andere Knechte und Mägde zu schlagen. Das Herz kennt Wünsche. Gib dein Geld für alles, woran dein Herz Lust hat. Für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk. Für alles, was dein Herz sich wünscht. Das Herz kennt Reflexionen. Maria behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das heißt, das Herz ist der Sitz der Seele. Das Herz ist die tieferen Bereiche der Seele, würde ich mal sagen. Kannst du mal auflegen? Ja doch, da müsste noch irgendwo eine Folie sein, ne? Das Herz, das sind die tieferen Bereiche der Seele. Nicht das, was an der Oberfläche ist. Ich denke heute das, ich denke morgen das, das lässt sich leicht ändern. Oder ich möchte gerne heute Nachmittag spazieren gehen, ach nee, es regnet, ich mach's doch nicht. Sondern die Dinge, die in der Tiefe sind. Wenn man diese Bibelstellen liest, das sind alles Sachen, die in der Seele, im Verstand oder in der Gefühlswelt oder in der Entscheidungswelt in der Tiefe vorgehen. Also ich würde jetzt mal definieren, das Herz des Menschen, das ist der tiefe Bereich der Seele. Könnt ihr damit leben? Gut, schön. So, das war also die Definition. Jetzt kommen wir mal zu den Anwendungen. Ist das Herz des Menschen gut oder böse? Au, keine humanistische Erziehung gehabt? Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf, sagt sie. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung und so weiter. Im Allgemeinen ist das Herz des Menschen, wenn er Gott nicht kennt, böse. Wo und wie in diesem Bild geschieht die Errettung des Menschen? Das ist jetzt die wichtige Frage. Im Herzen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Errettung des Menschen passiert genau hier in diesen tiefen Bereichen. Verstand, Wille und Gefühl sind betroffen. Eine Errettung, die nur im Verstand stattfindet, ist eigentlich keine Errettung. Eine Errettung, die nur im Wille stattfindet, die gibt's eigentlich nicht. Eine Errettung, die nur darauf basiert, dass Gefühle da sind. Oh, so schlimm, dass ich so böse bin und so. Das ist auch nicht das Wahre. Und hier lauert eine ganz, ganz große Gefahr und gleichzeitig eine Anwendung für das Ganze. Nämlich, wie verkündigen wir das Evangelium? Gehen wir hier auf diesen Verstand oder gehen wir auf den ganzen Menschen, auf das ganze Wesen? Ja? Unsere klassische Evangeliumsverkündigung sieht so aus, dass wir jemand eine Menge Dinge erklären über Gott und er dann erwarten, wenn er das alles verstanden hat, dann sagt er, ja, okay, da will ich dabei sein. Das ist was ganz Tragisches. Da kommen Menschen raus, die Gott gar nicht kennen, die sich nicht im Herzen, in diesen tiefen Bereichen verändert haben, die aber trotzdem von sich selbst denken, sie wären Christen. Ich bin Menschen dieser Art begegnet, die hatten keine Beziehung zu Jesus in dem Sinne, dass sie im Herzen Heilsgewissheit hatten, dass sie wussten, er liebt mich. Diese Beziehung war nicht da. Die hatte irgendwann mal jemand in die Finger gekriegt und hatte ihnen erklärt, wie das Evangelium funktioniert und sie hatten genickt und dann kam der zu dem Schluss und sagte, wenn du das jetzt alles verstanden hast, dann sprich dieses Gebet nach und dann sprachen die dieses Gebet nach und das war's. Und das ist tragisch. Da können Menschen rauskommen, die in einer Gemeinde sind und die Tag für Tag immer das Richtige tun, weil sie wissen, dass es richtig ist, die wir aber möglicherweise, wenn der Tag dann kommt, nicht wiedersehen werden. Wie kann sowas entstehen? Kann auch entstehen, wenn man das nur macht, weil die Eltern das machen. Ja? Die Eltern gehen immer in die Gemeinde und man geht mit und irgendwann spricht man mal so ein Gebet und man macht das. Oder der Freund. Häufiger habe ich das getroffen, der Freund oder die Freundin. Und dann wollte man ja auch und das ist ja so interessant. Und irgendwann spricht man dann das Gebet nach und es ist nichts Tatsächliches passiert. Aber dann kommt jemand und sagt, ja, du musst ja nur glauben und bekennen. Nicht? Lies doch mal die entsprechenden Bibelstellen. Und derjenige, der glaubt und bekennt und verzweifelt, aber es verändert sich in ihm nichts. Er hat keine Beziehung. Und wenn da irgendjemand da ist, selbst unter uns, der merkt, das ist bei mir ein Problem. Der Geist Gottes gibt meinem Geist kein Zeugnis. Ich spüre nichts. Ich weiß nicht, bin ich eigentlich Christ? Bin ich eigentlich auf der richtigen Seite? Irgendwann mal habe ich ein Gebet gesprochen, aber mein Leben hat sich nicht verändert. Nur habe ich festgestellt, ich muss Dinge anders machen und dann habe ich mich an Regeln gehalten und jetzt mache ich meine stille Zeit und dies und jenes und es funktioniert irgendwie. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich dieses Leben in mir habe. Dann würde ich demjenigen dringend empfehlen, sich einen zu suchen und das mit ihm mal durchzugehen. Geh das mal durch. Es ist tatsächlich so, die Errettung ist ein Herzensprozess. Die eine Anwendung davon ist eben, dass du, wenn du selbst betroffen bist, sagst, ich habe diesen Prozess im Herzen nicht durchgegangen, ich bin den nicht durchgegangen, ich will aber nachfolgen. Oder dass du so ehrlich bist und sagst, ich habe diese Beziehung nicht und jetzt gehe ich erstmal raus und gucke, ob das Leben in der Welt nicht doch besser ist. Das ist alles besser. Das ist alles besser, als immer diese Dinge zu machen und diese Dinge zu machen und zum Schluss betrogen zu sein. Ich kenne eine Gemeinde, da haben sie gesagt, okay, wir nehmen diesen äußerlichen Druck von Erwartungen von den Menschen. Wir nehmen diese Aktivitäten von den Menschen und gucken mal, was die machen, die Gemeindemitglieder. Und die waren verblüfft, dass plötzlich 60-70% der Leute in der Gemeinde gesagt haben, es macht viel mehr Spaß, Christ zu sein. Weitere 25% haben gesagt, ich brauche die starren Regeln. Ich brauche das, dass mir jemand sagt, wo ich lang gehen muss. Und bei denen haben sie erkannt, gut, das sind Menschen, die brauchen Heilung, die brauchen Führung, die brauchen Leute, die ihnen an der Seite stehen. Und 5% haben gesagt, endlich, ich kann die Sau rauslassen. Und bei denen haben sie gemerkt, die hatten niemals diese Beziehung zu Jesus. Die waren irgendwie ins Reich Gottes rein diskutiert worden. Und sie waren eben nicht drin. Sie waren diejenigen, die irgendwann beim Hochzeitsmahl des Lammes erwischt werden und der König sagt, ihr habt überhaupt kein Feierkleid an. Habt ihr das mal gelesen, das Gleichnis? Und was sagt er dann? Dann sagt er nicht, hier ist noch die Gelegenheit, das nochmal zu erwerben, sondern er sagt, der hat kein Feierkleid an, raus. Das ist ziemlich brutal. Aber es ist so. Das Zweite, wo das wichtig ist, ist eben unsere Verkündigungspraxis. Wie verkündigen wir das Evangelium? Ja gut, ich weiß, zu wenig. Oder auch gar nicht. Aber wenn wir das mal verkündigen, sind wir dann in einer Diskussion über den Papst und die Kreuzzüge und drücken da so dann Informationen nach, oder haben wir diese Sensibilität, um zu sehen, wo steht der Mensch im Herzen gerade? Wer von euch kennt Oswald Chambers? Also nicht persönlich, das wäre ein bisschen übertrieben. Oswald Chambers, der war schon ein bekannter Bibellehrer, der hat an seiner kleinen Bibelschule da in London unterrichtet und hat dann mal einen Freund von sich besucht. Dieser Freund, der war Schafhirte und ein begeisterter Evangelist und ein Christ, der schon seit 40 Jahren mit dem Herrn ging. Und irgendwann mal, dieser Schafhirte hatte noch ein paar Knechte, und irgendwann mal sagte dieser Schafhirte, als sie draußen waren beim Beten, wenn du die Erlaubnis des Herrn spürst, mit diesem Knecht über seine Errettung zu sprechen, dann tu das. Und Oswald Chambers sagte, wenn ich was? Welche Erlaubnis? Und dann sagte dieser alte Mann, wenn du nichts von der Erlaubnis des Heiligen Geistes weißt, mit einem Menschen über seine Errettung zu sprechen, weißt du überhaupt nichts vom Heiligen Geist. Also, und damit werden wir uns dann nächstes Mal oder so auseinandersetzen, diese tiefen Bereiche des Herzens zu kennen und zu wissen, was drin vorgeht, ist essentiell, auch wenn wir das Evangelium verkündigen. Und das hängt sehr, sehr stark mit unserem Geist zusammen. So, jetzt noch eine Frage zur Erklärung dieser Bibelstellen vorher. Welcher Bereich des Menschen wird erneuert? Der Geist wird erneuert, der wird von Neuem geboren, genau. Was passiert sonst noch bei der Wiedergeburt? Heilsgewissheit. Ja. Das Herz, die tiefsten Bereiche des Menschen werden gut. Kannst du nochmal dieses eine Dings auflegen, das erste? Nee, das zweite. Als erstes jetzt das zweite. Das ist die Erklärung für diese Bibelstellen. Ne? Genau, lass beide drauf bitte. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Der Geist des Menschen wird neu geboren und das Herz des Menschen, das wird auch neu. Dieser grundlegende Wunsch des Menschen zu sündigen, verschwindet in dem Augenblick. Wie kommt dann das? Ich will das Gute, ich kann es nicht vollbringen. Ich tue das Böse. Das sind diese Bereiche des Menschen, die noch nicht erneuert sind. Hier, da unten, im tiefsten Herzen, da bekommt der Mensch, der sich Jesus Christus zuwendet und von seiner Sünde abwendet und ihm unterstellt, da bekommt er das hier. Ich bin aus Gott geboren, ich tue von Herzen keine Sünde. Aber hier oben, da können immer noch alte Gebundenheiten sein. Da können immer noch Süchte sein. Ja? Dämonische Gebundenheiten. Gewohnheiten zu sündigen. Und dieser Widerspruch, dieser Widerstreit zwischen dem, was bei mir an der Oberfläche vorgeht und was in der Welt handelt, und dem, was ich eigentlich will von Herzen, von dem spricht Paulus da. Dieser Bereich ist zugleich das, was unsere Aufgabe ist im Reich Gottes. Die Wiedergeburt des Menschen, hatten wir gesagt, passiert im Geist und im Herzen. Die Erneuerung dieser seelischen Bereiche, das ist unser Job. Es steht nirgends in der Bibel, ich schenke dir eine neue Seele. Es steht drin, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein lebendiges Herz geben. Also Herz und Geist, aber diese Seele zu erneuern, da schreibt Paulus an die Römer, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Ändert euch durch Erneuerung unseres Sinnes. Das ist die schlechte Nachricht. Diesen Bereich zu erneuern, ist unsere Aufgabe. Was du vorher gesagt hast, das passt da wunderbar dazu. Ein Mensch, der komplett bekleidet ist mit dem Wort Gottes, der ist unangreifbar. Der hat diese Bereiche erneuert. Das geschieht also durch unser Denken, wie wir damit umgehen, durch das Wort Gottes, mit dem wir uns bekleiden, durch unseren Umgang, den wir mit anderen haben. Aber diese Bereiche, wo wir uns erneuern müssen, jetzt detaillierter auszuführen, das führt etwas zu weit. Was mir wichtig war heute zu sagen, ist dieser allgemeine Aufbau des Menschen. Und wenn jemand da ist, der diese Heilsgewissheit im Herzen nicht hat, dass er das klar macht mit Gott. Ja? Wenn er das nicht erfahren hat, was Helmut geträumt hat, dieses, ich bin ein Massenmörder, aber die Liebe Jesu Christi hat mich davon frei gemacht, dann sollte er nicht so bleiben. Ja. Und ansonsten verpassen Sie nicht die nächste Reihe unserer Predigtserie. Letztes Mal war die neuen Menschen anziehen, heute war Leib, Seele und Geist und nächstes Mal werden wir, so Gott will und wir leben, über ein paar Aspekte aus dem geistlichen Bereich sprechen. Danke.